Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen an der Hafenkante, der neuesten Ausgabe. Es ist Freitagabend 19 Uhr und der neue Podcast der Emder Zeitung wird online gestellt. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß beim Zuhören, wollte ich gerade sagen, obwohl Spaß ist heute so eine Sache. Kurz, wo wir sind. Wir sind wieder unterwegs und zwar nicht an der Hafenkante, sondern wir sind mitten in Lareld und sitzen in einer wunderbaren Mühle, die auch gerade erst wieder renoviert worden ist. Wie natürlich alle EZ-Leser wissen, wir hatten es auch groß im Blatt. Neben mir sitzt Jörg Grund.
Hallo.
Hallo, Herr Grund. Toll, dass das so schnell geklappt hat. Wenn ich mal eben Herrn Jörg Grund beschreibe, also ein Herr mittleren Alters mit Brille. Im Ausschnitt da oben hat er einen Kugelschreiber stecken, da steht drauf Bundeswehr. Auf der linken Seite, direkt über dem Herz, hat er eine gelbe Schleife. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, die gelbe Schleife ist die Schleife der Reservisten der Bundeswehr. Ansonsten sieht er aber sehr zivil aus. Das Einzige, was ein bisschen lustig ist, das kann man jetzt noch sagen, auch wenn das Thema gleich anders wird, ist eine Patronenhülse hinter mir, die als Spendentopf der, sagen Sie es mir, Reservistenkameradschaft Lareld oder Emden?
Nein, Emden.
Emden dient. Gut, ein bisschen Galgenhumor muss auch dabei sein.
So sieht das aus.
Ja, wir wollen aber nicht über die Bundeswehr sprechen, auch nicht über die Reservisten, sondern über ein Datum in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, 17. November, ist Volkstrauertag. Da mögen viele sagen, Volkstrauertag, ja, ist doch nicht mein Problem. Ist ein Sonntag, da habe ich sowieso frei. Wenn der Volkstrauertag wenigstens in der Woche wäre, dann würde ich wenigstens frei haben, dann finde ich das toll. Da muss man fragen, der Volkstrauertag, was für einen Wert hat er eigentlich noch? Also so für den normalen Menschen, was nehmen Sie wahr? Und vielleicht können Sie vielleicht vorab noch einen halben Satz dazu sagen, warum ich überhaupt hier bin, warum ich gerade Sie frage.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Jörg Grund, bin hauptberuflich Gärtnermeister und bin Reservist und führe das Kreisverbindungskommando hier in Emden. Mein Dienstgrad ist hier Oberstleutnant, bin hier Kommandeur und da der Volkstrauertag auch irgendwie was mit Soldaten zu tun hat, ist es üblich an vielen Standorten, dass Soldaten auch an der Kranzniederlegung oder Ehrbezeugung auf diesen Friedhöfen ja meistens auf den Denkmälern mit dabei sind. Und diese Geschichte fällt mir dann zu hier in Emden, weil Emden ist natürlich ein Standort, wo keine aktiven Soldaten mehr sind. Und deswegen übernimmt das Kreisverbindungskommando in meiner Person, beziehungsweise auch die Reservistenkameradschaft Emden immer den Part, dass auch heute noch Soldaten in Tholenswehr auftreten können.
Das heißt, die Soldaten, die dann bei der Kranzniederlegung dabei sind, das sind jetzt keine, ich mache mal die Anführungszeichen mit dem Fingern, echte Soldaten, also schon irgendwie, aber keine aktiven Soldaten.
Also, keine echten Soldaten oder Hobbysoldaten, Spielzeugsoldaten.
Nehme ich auch so, habe ich nie gesagt.
Es sind Reservisten, ja. Und zwar Beorderte, so wie ich, und Freiwillige, so wie viele andere. Die müssen auch, ich sag mal, eine Uniformtrageerlaubnis und so. Das ist nicht so, dass jeder sich mal so eine Uniform anziehen kann und damit losrennen kann.
Haben Sie auch eine Dienstwaffe?
Nein. Okay. Wir sind unbewaffnet.
Gut, das beruhigt mich ein wenig.
Nein, wir haben, ich sag mal, maximal noch einen Dienstausweis, dass man weiß, wer man ist, dass man, ich sag mal, diesen Anzug auch tragen darf. Ansonsten, wenn wir üben, müssen wir uns alles von der aktiven Truppe besorgen, auch Waffen.
Gut, nochmal zum Volkstrauertag. Sie sind jetzt in einer speziellen Position, weil Sie sind Bundeswehrsoldat, wenn auch Ex-Bundeswehr-Reserve.
Ja.
Wenn Sie so mit Menschen sprechen, die mit der Bundeswehr nicht viel am Hut haben, spricht man mit denen über Volkstrauertag? Was haben Sie für einen Eindruck? Hat der Volkstrauertag in der Gesellschaft außerhalb der Bundeswehr noch irgendeinen Wert oder wird der Wert geschätzt?
Ich sag mal, bei der älteren Bevölkerung auf alle Fälle. Da sind noch viele dabei, die auch noch, ich sag mal, regelmäßig zu so einem, ich sag jetzt mal, Soldatenfriedhof, sofern vorhanden, hingehen und sagen, oh ja, damals mein Opa, mein Urgroßopa oder auch noch mein Vater von der älteren Generation, das schon. Aber je jünger die Leute werden, desto weniger Wissen ist überhaupt über den Volkstrauertag da. Ne? Weil, wie gesagt, er ist sonntags, ich habe kein verlängertes Wochenende oder irgendwie sowas. Meistens regnet es. Ne? Ja. Das ist auch immer meistens schlechtes Wetter.
Es ist auch kalt, weil
kalt auch noch.
November, ja.
Und da kann man viel besser andere Sachen machen. Also heutzutage ist der Volkstrautag in meinen Augen noch sehr wichtig, dass man sie eben nicht vergisst, aber bei der Bevölkerung, also im Gros jetzt, eher weniger.
Wie schade finden Sie das? Ist das schade oder ist das also, einfach eine Entwicklung?
Also ich sag mal, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Wenn man dann mal so die Schleife zieht, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Also fehlen auch die Multiplikatoren in der Fläche.
Ja.
Und früher kann man sagen, ja, mein Papa, der war noch mal bei der Bundeswehr oder meine Mama. Das gibt es nicht mehr. So. Mhm. Und dementsprechend wird das auch immer schwieriger, ich sag mal, überhaupt in Schulen wird das, ich sag mal, plus minus mehr oder weniger nicht vermittelt. So, und dann, ja, warum soll ich das machen? Ne? Was habe ich dadurch für Vorteile? Ja. Habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Vorteile, Volkstrauertag.
Schwierig.
Fiel mir nicht so ein.
Ja, aber warum soll ich das machen? Die Frage haben Sie auch gestellt. Warum machen Sie das?
Also gerade wenn es um Geschichte geht, ich meine, ob sie jetzt schön oder weniger schön ist, bleibt ja nun mal Geschichte. Man kann das ja auch nicht irgendwie wegrechnen. Und wie gesagt, der Volkstrauertag resultiert ja im Endeffekt auf dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der hat 1919, also kurz vor oder am Anfang der Weimarer Republik, so einen Tag beantragt. 1925 gab es dann tatsächlich den ersten Volkstrauertag im März. Dann wurde er umbenannt zum Heldengedenktag während der Nazi-Zeit. Dann danach kam wieder, also ab 45 oder ab 46 mehr oder weniger, 46 gab es wieder den ersten Volkstrauertag unter den Alliierten. So, und dann spaltete sich Deutschland. Der Volkstrauertag im Westen ist geblieben. Die DDRler haben es anders genannt. Faschistische...
Sieg über den Faschismus.
So ähnlich, klar.
Also ja, die hatten es ja sehr, und, dass ja. angeblich den Faschismus bekämpfen, ja. und dass sie die Ersten waren.
Genau. Und so hieß das auch noch bis 89,
ja.
wurde das da auch gefeiert. Gleicher ja. Tag, ja. nur anderer Name. Und im Endeffekt ging es ja darum, ich sag mal, die Ehre der gefallenen Soldaten.
Ja.
Im Ersten Weltkrieg, damit fing das ja an.
Ja. Ich kann da mal ein Zitat vorlesen. Ich gebe zu, es ist aus Wikipedia, aber das ist nicht schlimm. Wikipedia ist ja inzwischen eine glaubwürdige Quelle und auch eine sogar eine wissenschaftlich anerkannte Quelle, wenn man es angibt. Das ist ein Zitat aus dem Jahr 1926 und zwar von der Zellischen Zeitung. Da wurde geschrieben, zum Volkstrauertag, Ausrufezeichen. Der erste Volkstrauertag soll in erster Linie dem Ehrengedenken unserer im Weltkriege gefallenen Väter, Brüder und Söhne gewidmet sein. Es ist nur zu wünschen, dass sich diese ernste Feier recht tief und fest und feierlich, auch ohne viele Reden und Gesänge, aus dem ureigenen deutschen und menschlichen Empfinden heraus geltend macht in den Herzen des ganzen Volkes. Große Worte.
Wohl wahr.
Ja, wie ist das denn mit den Reden und Gesängen?
Also geredet fast nicht. Gesänge, ja. nein. Es wird, ich sag mal, es ist sowieso von der theologischen Ecke, jetzt irgendwo Mitte November, ist da sowieso alles sanft und ruhig ja. und ich sag mal, dunkel will ich nicht sagen, grau.
Es sind die stillen Tage vor dem
Advent. Genau, die stillen Tage. Und so ist das auch. Und wenn man sich jetzt mal so große Veranstaltungen, jetzt mal wegen Volkstrautag in Berlin anguckt, wo, ich sag mal, okay, auch viel Bundeswehr mit dabei ist, aber wenn dann die Fackelträger da stehen und nichts sagen und, ich sag mal, da schiebt ja nur ein bisschen mehr Masse durch. Es ist schon, ich sag mal, ehrenhaft, wenn man, oder ehrenhaft ist vielleicht falsch, aber ich sag mal beeindruckend, wenn man da sagt, oh ja, Menschen kennen alles nur, weil am Ende dieses Ganges, hätte ich fast gesagt, ja. Eine Stele steht, wo den Toten gedacht wird.
Ja. Denn in diesem Zitat, da stand ja auch drin, ich muss es nochmal suchen, in erster Linie dem Ehrengedenken. Das ist ja so ein Begriff, an dem sich die Gemüter auch entzünden können. Und da gab es ja auch eine Entwicklung. Früher hießen die Denkmäler ganz klar Krieger-Ehrenmal. Ja, ja. Inzwischen heißen sie Kriegerdenkmal. Also die Ehre wurde da rausgenommen. Ja. Doppelte Frage. Schmerzt Sie das, dass die Ehre rausgenommen wurde?
Also ich sag mal, Ehre ist auch so eine Sache. Ich sag mal, jeder hat da vielleicht eine etwas andere Auffassung von. Aber ich sag mal, die Kameraden, die im Ersten Weltkrieg jetzt gestorben sind, das Ergebnis ist tot. Tod ist tot. Keine Eltern freuen sich darüber, wenn sie Kinder zu Grabe tragen müssen. Es gibt nicht. Und es ist auch egal, ob es ein Deutsche sind oder irgendjemand anders, das gibt es nicht. Aber der Ehrbegriff, ich sag mal jetzt um die Jahrhundertwende, war ein ganz anderer wie heute. Und damals wurde tatsächlich noch gesagt, Mensch, ich kann in den Krieg ziehen für meinen König, hurra. Mhm. Das Ergebnis war dasselbe.
Ja, die waren ja sehr verrückt vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Die wollten ja alle.
Da. Ja. Und das, ich sag mal, heutzutage, ich sag mal, hätten sie wahrscheinlich den Gegner eher tot diskutiert, wie tot geschossen.
Ja.
Aber früher ging man mit Hurra ins Feld, mit den ganzen, ich sag mal, dieses ganze Pompöse drumherum, Feldzeichen, Fahnen, damit man auch weiß, wo man hinrennen muss und. Heutzutage sagt er, warum soll man das machen? Ich lass mich doch nicht erschießen für die Ehre, fürs Vaterland.
Ja.
Ja. Das ist schon schwierig dann.
Und man muss ja auch fragen, wenn ich heute zum Bund gehe, zur Bundeswehr und mich verpflichte, ich gehe ja freiwillig hin, ich werde da nicht mehr gezogen, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich eingesetzt werde. Das ist ja heutzutage so, dass ich in Afghanistan bin.
Selbstverständlich.
Dann kann ich auch in Afghanistan sterben und da frage ich mich,
auch selbstverständlich.
Ist das eine Ehre, wenn ich da sterbe? Auf fremdem Boden, wo ich abstrakte Interessen des deutschen Staates verteidige?
Es geht ja darum, ich sag mal, wir sind ja eine Parlamentsarmee und das geht ja durch mehrere Gremien durch, bis dann irgendjemand sagt, ja, ihr geht dahin. So, und wenn ich denn da freiwillig bin, was es ja jetzt nur noch gibt, dann muss ich auch damit rechnen, ob das dann ist das für mich, wenn ich da freiwillig vorher mit klargekommen bin, ist das für mich eine Ehre, dahin zu gehen. Ich gehe ja auch nicht dahin mit der Option, dass ich da auf alle Fälle sterben will. Ich gehe da ja hin, dass ich gesund und munter zu meiner Familie wieder zurückkehre.
Aber ich weiß natürlich, dass es die Gefahr gibt. Und
aber
und dass
die Option
die
gibt es.
Die Gefahr, in Afghanistan zu sterben, um einiges höher ist, als wenn ich in Deutschland in der Kaserne geblieben wäre.
Das ist korrekt. Ja. Aber ich sag mal, heutzutage die Kameraden, die im Auslandseinsatz sind, viele davon sind regelmäßig im Auslandseinsatz, die haben aber auch, ich sag mal, jedes Mal, wenn sie wieder weg müssen, lange Diskussionen auch mit ihren Partnern. Weil es gibt welche, die sagen, ja, pass mal auf, du verdienst dann ja gutes Geld. Ne? Mhm. Und wenn denn was passiert, bin ich ja abgesichert. Aber dann ist man eben tot. Ne? Und dann geht es wirklich um, ja, wenn man wirklich sagt, Ehre, also die ich kenne, die aus dem Auslandseinsatz gesund wiedergekommen sind, die fühlten das als ehrenhaft, dass sie da gewesen sind.
Ja. Also ich weiß, der Vater meines Vaters, also mein Opa, ist mit ganz jungen Jahren im Zweiten Weltkrieg gestorben. Mein Vater hat ihn quasi fast nicht mehr kennengelernt. Er war da sehr klein, er ist 1937 geboren und danach, kurz danach ging sein Vater in den Weltkrieg und kam nicht wieder. Es gibt nur Fotos von ihm als jungen Mann, also sehr jung, sehr viel jünger als wir beiden jetzt sind. Und ich glaube nicht, dass mein Vater es als Ehre empfunden hat, dass er seinen Vater nicht, dass er gestorben ist. Und dann auch wenn ich darüber nachdenke, ich hätte meinen Opa gerne erlebt.
Ja.
Andererseits muss man natürlich akzeptieren, dass zur Nazi-Zeit war es natürlich schwierig, sich dem zu entziehen.
Ja.
Wer sich dem entzogen hat und nicht ganz schlau war, starb auf andere Weise.
Ich wollte gerade sagen, das Ergebnis war dasselbe.
Ja. Und da kann man natürlich diskutieren, ob die Geschwister Scholl, ob die ehrenhaft gestorben sind.
Das ist schwierig. Ich sag mal, das war ja auch, ich sag mal jetzt Zweiter Weltkrieg hin oder her. Die letzten zwei Jahre war ja natürlich auch nur noch, ich sag mal, Menschen verbrennen.
Gemetzel.
Das war im Ersten Weltkrieg in den Gräben, das war auch nichts anderes. Ja. Das war auch nur runtergeschlachtet. Das hatte mit Ehre auch nichts mehr zu tun. Ne? Weil nach dem Motto, ja, warum hat man so viele Leute? Weil der General gesagt hat, wenn die ersten 1000 weg sind, dann habe ich ja noch welche in der Hinterhand. Ne? Und ich sag mal, auch wenn dann Generäle, die werden teilweise dafür so ausgebildet, so zu denken. Das ist zwar völlig, völlig krank, also menschlich gesehen.
Ja.
Nee, aber nach dem Motto, wenn ich die schon mal weg habe, dann habe ich noch welche.
Ja.
Und die gucken natürlich nicht nach dem einzelnen Schicksal. Das darf man wahrscheinlich auch nicht, wenn man General ist oder so. Mhm. Aber das ist schon nicht einfach.
Ja. Ich merke gerade, Sie haben eine sehr differenzierte Haltung zur Bundeswehr. Also das ist ja nicht alles toll und mit der Ehe haben Sie auch Ihr Problem. Hat sich Ihre Haltung eigentlich verändert von Ihrer aktiven Zeit, die Sie ja hatten, hin zu Ihrer Reservistenzeit, in Ihrem Alter jetzt?
Sagen wir mal so, früher haben wir das zusammen gelebt. Also bei der Bundeswehr und auch kurz danach. Jetzt wird es immer schwerer, weil diese Ehrbegriffe und aber auch, ich sag mal, bei den neuen aktiven Soldaten mit Kameradschaft, es hat sich schon was verändert. Also es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Das muss man ganz klar sehen. Ich sag mal, die Bundeswehr ist natürlich auch stetig immer im Wandel. Wir sind bis 1995 immer nur weniger geworden. Ich sag mal, nicht nur finanziell, aber auch Kopfzahl und. Mhm. Jetzt, die letzten 2 Jahre, wird es dann nur ein bisschen besser. Aber es hat sich auch eben alles verändert. Wir haben jetzt die Frauen bei uns in der Bundeswehr. Das hat, am Anfang waren natürlich immer die nur die Männer kannten, so ein bisschen so, ach, was macht denn, hat sich alles erledigt. Der Ton hat sich völlig geändert. Und das ist auch ein Großteil davon, dass die Mädels da sind. So, und das ist ja auch gut. Das muss ja auch weitergehen. Kaserne 2000, wenn ich kein WLAN habe, gehe ich nicht zur Bundeswehr. Hat früher keiner drüber nachgedacht. Ja.
Wird die Bundeswehr nach und nach zu einem ganz normalen Arbeitgeber?
Ja, ja. Also ich sehe das so. Weil, ich sag mal, wir sind NATO-Mitglied und müssen natürlich auch mal aufpassen, wer trommelt, muss auch mal hin. So, das ist immer ganz schwierig, weil man kann immer nicht sagen, ja, pass auf, wir sind natürlich auch zahlendes Mitglied, das darf man nicht vergessen. Und die anderen Alliierten oder Verbündeten sagen natürlich auch, also ich muss da doch hin, nicht, weil ich eine andere Regierung habe wie du und ihr wollt wieder nicht. Gleicht sich auch wieder an, weil, ich sag mal, wir sind eigentlich, wenn wir im Ausland sind, alle Spezialisten. Also wir haben keine, ich sag mal, Massen, die wir irgendwo hinjagen und sagen, hier sind wir. Das ist alles, ist doch sehr speziell. Also dafür sind wir auch nicht genug.
Lass uns nochmal zurückkommen zum Volkstrauertag, ja. nächsten Sonntag. Obwohl, ja, war sehr spannend jetzt, also das muss ich ehrlich sagen. Volkstrauertag, da geht es ja nicht nur um die Gefallenen der beiden deutschen oder Weltkriege mit deutscher Beteiligung. Ich glaube, das ist auch etwas, was man entweder nicht weiß oder auch aus dem Blick verlieren kann. Ja. Also es geht nicht nur um tote Soldaten.
Nein, es geht mittlerweile um, ich sag mal, alle Toten, um Verfolgte, um Zurückgesetzte, dann über die mittlerweile jetzt in Afghanistan Gefallenen, also nicht gerade von vor 70 Jahren, sondern vielleicht auch von vorgestern. Ich finde das gut, weil man kann, ich sag mal, wie ich jetzt sterbe. Am Anfang ist es nur der Soldat gewesen. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, den Zivilen, der verfolgt worden ist, durch Terrorismus und. Ich finde sowas auch, also er ist tot, natürlich, aber es hat auch wieder irgendwo was mit Ehre zu tun, sich dann an diese Menschen zu erinnern. Mhm. Ne, man will ja noch nicht sagen, sie sind umsonst gestorben. Das ist auch mal so ein böser Begriff, sag ich mal, für denjenigen, der da jetzt liegt, ne, oder auch für die nächsten Verwandten. Aber ich finde das schon gut, dass wir haben jetzt, ich halte ja immer die Trauerrede am Denkmal selber. Und das ist eigentlich eine Trauerrede von Joachim Gauck. Von 2017 hat er die, glaube ich, gehalten.
Ist das jedes Mal dieselbe?
Das ist jedes Mal dieselbe. Es sei denn, es muss was aktualisiert werden. Mhm. Die war also, ich sag mal, so umfassend, dass man wirklich sagen kann, so, ich habe jetzt alles,
das ist alle drin,
für diesen Tag, für diese Stunde abgedeckt.
Ja. Ja, das mal konkret machen. Also es geht nicht nur um die deutschen Soldaten, die in den Weltkriegen gefallen sind, sondern auch um die deutschen Soldaten, die womöglich in Afghanistan gefallen sind oder an den vielen anderen Brandherden, die es ja im Moment auf der Welt zu Genüge gibt. Wer weiß denn noch, dass ein großes Kontingent gerade in Mali ist? Das fällt ja eigentlich hinten rüber angesichts der neuen Krisenherde. Es geht dann, also eigentlich kann man es doch dann wirklich ganz weit fassen. Es geht auch um die Menschen, die im Syrienkrieg gefallen sind, auch wenn es keine Deutschen sind. Ja. Es kann sogar um die Menschen gehen, die in Paris bei den Anschlägen getötet wurden oder in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Ich glaube, die Definition ist durch Gewalt.
Das ist richtig. Durch Gewalt und, ich sag mal, mit Fremdeinwirkung, sag ich mal so rum. Auch die 9-11-Leute gehören da genauso mit zu.
Ja. Ich will es jetzt nicht übertreiben oder auch nicht lächerlich machen, gar nicht. Ein Unfallopfer ist dann, also kein Toter ist besser als der andere, klar.
So, ich sag mal, das ist richtig, aber ich sag mal, wenn ich mich jetzt verkehrsunfalle und, ja, und sterbe, ist das vielleicht schon wieder ein Stück normaler, als wenn mir eine Bombe auf den Kopf fällt.
Ja, also es ist wirklich die Gewalt, also das diese ist, systemische Gewalt, genau, quasi, genau, die dann...
Deswegen auch der Rudolf-Breitscheid-Platz.
Ja.
Ja. Nicht, wenn der da reinfährt, dann und ich da Anschlag zufälligerweise stand,
ja,
ist es ein terroristischer Anschlag. Punkt.
Ja. Mit dieser Definition gewinnt der Volkstrauertag doch aber eine ganz neue Bedeutung. Der ist ja immer bisher immer so ein bisschen angestaubt und wird so ein bisschen kritisch beäugt. Ja, die Soldaten, die sind doch da, ja, selbst hingegangen und selbst schuld, wenn die dann tot sind. Aber es gibt ja viele, die definitiv nicht selbst schuld sind, weil sie tot sind, weil sie auch nicht hingegangen sind, sondern weil der Tod sie heimgesucht hat. In Form von verrückten islamistischen, ja, Attentätern, ja, in Nizza, in, aber, Paris,
aber deswegen,
in
Berlin. Ich habe gestern mit meiner Frau noch drüber gesprochen, deswegen heißt es ja auch Volkstrauertag.
Ja. Ja.
Nicht die Bundeswehr trauert um ihre Soldaten,
ja,
oder die inländische Polizei trauert um die Terroristen an Anschlagtoten, sondern das Volk, jetzt, ja, hier bei uns, der Deutschen, trauert um die durch Gewalt umgekommenen Menschen.
Könnte man nicht irgendwas machen, um das mal aktiv in die Öffentlichkeit zu bringen? Okay, ich sitze im Glashaus, wir sind die Zeitung. Es wäre wahrscheinlich sogar unsere Aufgabe, ja, das mal, ja, deutlicher zu bringen. Aber ich habe immer so den Eindruck, und ich bin seit langen Jahren bei der Zeitung, war schon bei unendlich vielen Volkstrauertag-Veranstaltungen, damals als 16-Jähriger im Regen in Ascheberg im Münsterland auf dem Friedhof. Es war immer ein sehr unseliger Termin. Da standen Bundeswehrsoldaten und ich habe mich gefragt, warum gedenken die schon wieder der Soldaten? Und immer nur Soldaten.
Ja.
Aber so ist es ja nicht. Ne?
Ich sag mal, man kann ja nun schlecht auch sagen, also, wenn wir uns treffen, treffen wir uns an den Denkmälern. Viele haben aber noch, ich sag mal so, Konterfeis von Soldaten drauf.
Ja.
Die kann man ja natürlich jetzt nicht irgendwie...
Nicht wegmachen, nee, klar.
Wegmachen,
ja,
weil man jetzt sagt, ich bin jetzt der, ja, moderne Volkstrauertag.
Mhm.
Aber ich sag mal, die Kirchen, die versuchen es, den Volkstrauertag.
Ja.
Die Schulen sprechen das in 10 Minuten an. Allerdings, wenn ich das in der 6. und 7. Klasse anspreche, in 10 Minuten und dann auch nicht wiederhole, dann ist das verschwunden. Hm. Und wenn die Eltern, ich sag mal, da nicht nochmal irgendwie mit, also die sollen nicht alle um Gottes Willen da auf diese Veranstaltung rennen, aber weil es eben ein normaler Sonntag ist.
Ne? Ja. Das, wenn sie es in den Schulen per WhatsApp rausgeben würden oder TikTok oder Discord, dann würde es wahrscheinlich besser ankommen.
Vielleicht.
Bei den Kindern. Ja. Der Volkstrauertag für Sie, ja, ist das für Sie bestimmt auch eine Pflichtübung, weil Sie halt in der Position sind, dass Sie es machen müssen. Inwieweit, ja, wie sage ich es, inwieweit ist es auch mehr als Pflicht?
Nein. Es ist für, ich mache das gerne, ich bin vor, was gar nicht, 7 Jahren mal angesprochen worden, weil sonst hat das immer nur die Stadt Emden gemacht. Und der das sonst vorgelesen hat, in Anführungsstrichen, dem hat wohl die Stimme versagt an dem Tag. Und da haben die mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen, ja, würde.
Seitdem, eine kräftige Stimme haben Sie.
Seitdem ist das dann meins. Ja. Ich mache das gerne. Das ist immer so der Anfang von uns, dass dann die Reservisten haben dann ihren Jahresabschluss, dann kommen die letzten Tagungen noch vom Landeskommando und dann kommt Weihnachten irgendwann, ja, und dann läuft das aus. Und das ist immer so meistens der Beginn, so dieser bis Mitte November nach dem Motto, ja, jetzt gehst du da erstmal hin, machst das wieder hübsch,
ja,
und dann geht das Jahr zur Neige. Ne?
Ja. Gibt es in Emden eigentlich noch weitere, ich sag jetzt Kriegerdenkmäler, als auf Tholenswehr wahrscheinlich, ne?
Ja. Lachelt hat eins,
ja,
werden auch Grenzen niedergelegt durch, ich sag jetzt mal, Feuerwehr, Dorfverein und so weiter. Auf dem Friedhof Auricher Straße steht auch noch einer. Und ja, also wir können eben nur immer an einer Veranstaltung teilnehmen. Ich lege einen Kranz nieder oder lasse einen Kranz niederlegen. Ich kriege nur einen pro Standort.
Ja.
Und deswegen haben wir uns dann eben dafür entschieden, nicht von Denkmal zu Denkmal zu rotieren, sag ich mal, sondern dass wir ständig auf der Hauptversammlung da in, auf Tonsphäre dann bleiben. Ne?
Ich muss noch einmal zurück zu dem Opferbegriff, weil ich die Rede von Gaut noch nie gehört habe und auch Ihre Rede noch nie gehört. Wird das da so klar benannt, dass es nicht nur um Soldaten geht, sondern eigentlich...
Ja. Ja.
Also man könnte es wissen, wenn man es wollte und wenn man da gewesen wäre.
Ja.
Also dass ich das nicht weiß, ist wahrscheinlich eher einfach der Tatsache geschuldet, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr auf so einer Veranstaltung war.
Ja.
Und damals Herr Gauck natürlich auch noch nicht da war.
Also ich sag mal, das ist glaube ich auch online gestellt bei Wikipedia, wenn man weiterblättert, also unten drunter, die Rede von Herrn Gauck. Und es ist wirklich alles drin, von den Kameraden Erster Weltkrieg, wo es eigentlich dann ja irgendwann mal anfing, bis zu den letzten Terrortoten, die wir zu beklagen hatten. Also das ist schon ein Kreis, ist schon umfassend.
Ja. Gut, dann schließen wir mit diesem Schlusssatz. Ich muss mal einmal sagen, es war ein tolles Gespräch, es ist ja eigentlich ein bierernstes Thema.
Ja.
Es verbietet sich jeder Scherz über dieses Thema und trotzdem haben wir es geschafft, es hoffentlich so rüberzubringen, dass man es auch gerne hört und dass wir nicht in Sack und Asche versunken sind. Nein. Und ich glaube, es hat auch mit Ihrer Person zu tun, weil Sie einfach sehr reflektiert auch darüber sprechen können.
Ja, es hilft nicht. Ich sag mal, wir sind jetzt, also neben meinem Dienstgrad heißt das Beauftragter für zivil-militärische Zusammenarbeit.
Ja.
So, und da sind natürlich, ich kenne das wie beim Bund, das ist immer einfach, aber ich muss natürlich auch alle anderen Leute, Institutionen, Städte, Politik, mit reinnehmen, damit da hinten nach ein Ergebnis rauskommt. Und da gehört auch zufälligerweise der Volkstrauertag mit zu.
Mhm. Und da geht es nicht um Befehl und Gehorsam, wie es aber der Bundeswehr meistens funktioniert.
Nein.
Auch nicht immer, aber oft.
Oft.
Da muss man dann halt auch Diplomat sein und mitnehmen und begeistern können.
Ja, genau. Ich sag mal, sonst ist es immer, kriegt man keinen mehr hinterm Teller vorgelockt. Ja. Ich sag mal, wir sind Ehrenamt und wir haben die gleichen Probleme mit unseren Stellen, sag ich mal, wie die Feuerwehr und das THW und so weiter und so weiter. Ja. Weil nur wir, ich sag mal, werden wahrgenommen, wenn wir da sind. Und wenn keiner mehr da ist, dann guckt wieder irgendjemand und sagt, oh Gott, Soldaten gibt es ja auch.
Die gibt es auch noch, ja. Vielleicht als Letzten, ich will es jetzt nicht wieder aufmachen, aber das brennt mir jetzt gerade auf der Zunge. Nee, die Bundeswehr wird sowieso kaum noch wahrgenommen, seitdem es die Wehrpflicht nicht mehr gibt. Wann habe ich zum letzten Mal im Zug einen Bundeswehrsoldaten gesehen, der irgendwo hinfährt?
Ja.
Und ich fahre echt sehr viel Zug.
Ja.
Es gibt keine Soldaten mehr in der Gesellschaft. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen?
Es gibt noch Soldaten in der Gesellschaft, sie fallen nur deutlich weniger auf wie vorher.
Weil die auch die Uniform nicht mehr tragen.
Weil sie die Uniform
tragen. Warum tun die das nicht? Schämen die sich?
Vielleicht, weil ich sag mal in Deutschland und Uniform, ich sag mal jetzt nur von A nach B, Dienstreise, wird man von der Bevölkerung ganz anders wahrgenommen, wie zum Beispiel in den USA.
Mhm.
Nach dem Motto, geh mal an die Seite, ich muss hier jetzt sitzen, oh, so ein oller Soldat.
Ja.
Ich sage jetzt mal, Extremfall, in den USA sitzt man im Zug und dann, oh, Sir, hier.
Und setzt sich dazu.
Thank you for service, setzen Sie sich hin.
Ja. Vor dem Hintergrund ist der Schachzug von Frau Kramp-Karrenbauer doch sehr schlau, dass sie den Soldaten das Zugfahren in Uniform kostenlos stellen will. Ne?
Natürlich.
Also ist für die Soldaten gut,
natürlich.
Ist aber auch fürs Ganze gut.
Sehe ich auch so.
Ja. Also ich gebe zu, ich habe verweigert.
Also ich habe, wenn ich fahre viel Zug, wenn ich dann von der Bundeswehr unterwegs bin. Ich habe da jetzt eigentlich noch nie irgendwie Probleme gehabt, dass die jetzt sagen, oh, da musst du gucken, da wieder einer oder irgendwie sowas. Aber ich sag mal, früher mit Wehrpflicht, wo noch, ich sag mal, mehr grün von A nach B und ganz jung, da war an den Zügen schon mehr los.
Ja. Also ich gebe zu, ich hätte verweigert, wenn ich nicht ausgemustert worden wäre, aber ich hab einen guten Freund, der ist in der Bundeswehr, der ist Marinesoldat und also ich glaube, ich habe kein Problem mit der Bundeswehr, obwohl ich irgendwie pazifistisch eingestellt bin, aber ich bin jetzt auch nicht naiv. Also
ich sag mal, der Soldat mit Waffe natürlich, das ist so, der wird ja nicht ausgebildet, um Häuser anzumalen oder so, das ist schon richtig. Früher war aber die Definition Soldatenberuf ein anderer wie heute. Ich sag mal, heute sind das, ich sag mal, Spezialisten, ITler oder ich sag mal, die Offiziere, früher brauchte man nicht studieren. Heutzutage müssen Offiziere grundsätzlich studieren und auch das Studium, ich sag mal, abschließen, um überhaupt bei der Bundeswehr als Offizier dann Dienst tun zu können.
Mhm.
Und wir haben viele Anfragen jetzt auch, weil Bundeswehr auch ein normaler Arbeitgeber geworden ist im Endeffekt. wo dann Schulen, also jetzt ich sag mal 10. Klasse von den Oberschulen beziehungsweise 12., 13. von den Gymnasien, die dann fragen, ja Mensch, was kann ich denn bei der Bundeswehr so machen?
Muss man sagen, fast alles.
Fast alles. Ich sage nur, dass wir, ich sag mal, einige Spezialbereiche eben weniger brauchen wie den Rest. Also das Hauptsächliche, was wirklich beim Bund studiert, sind tatsächlich, ich sag mal, BWL und Pädagogik. Das sind die beiden dicken Blöcke. So, und dann reduziert sich und differenziert sich das in alle Richtungen raus. Ne?
Ja. Gut, ja gut, jetzt aber.
Jetzt.
Danke für den Podcast. Toll, dass das so schnell ging.
Ja,
und toll, dass Sie Ihre Mühle, also nicht Ihre Mühle, aber die Mühle zur Verfügung gestellt haben.
Ja.
Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein tolles Wochenende. Das Wetter wird, ja, reden wir nicht drüber. Ich hoffe, wir überleben es. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch am nächsten Freitag so gegen 19 Uhr wieder ein zu unserem neuen Podcast. Zu einem neuen Thema. Schönes Wochenende. Danke, Herr Grund.
Alles klar. Danke. Tschüss.
Tschüss.